Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, die heutige Lesung führt uns ins Matthäusevangelium Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Hier handelt es sich um die Begegnung Jesu mit der kananäischen Frau. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort, da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach: Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr, dass wir mit allem zu dir kommen, was uns bedrückt, Sorgen macht, was uns ängstigt, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, denn du sagst selbst in deinem Wort: Werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Danke, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Ja, dass du für uns kämpfst, dass du uns behütest und dass wir in jeder Situation gewiss wissen und gewiss sein dürfen, dass du mit uns gehst und uns durchträgst. Ja, wir wissen aber auch, dass dir nichts entgeht, und so bitte ich dich, schenke uns Vergebung unserer Übertretungen, denn dafür hast du am Kreuz bezahlt. Mache uns aber auch klar, ja, dass wir mit deinem Opfer nicht leichtsinnig umgehen, sondern wirklich ernstlich, dass wir dir treu nachfolgen, dass wir ja mit den Gnadengaben, die du uns geschenkt hast, dass wir ja damit aber auch dienen, dass du uns da auch die Kraft und die Weisheit schenkst. Segne aber auch unsere Gemeinde. Danke, dass dein Wort durch unsere Gemeinde ja in die Welt rausgetragen wird, denn diese Welt muss die Wahrheit hören, und wir als Christen wissen, dass du, Herr Jesus, die Wahrheit bist. Ja, auch lege ich dir unseren Bruder Thomas Lied hin, der heute den Predigtdienst übernehmen wird, dass du ihm Kraft und Weisheit schenken mögest. Ja, und dass du durch ihn zu unseren Herzen redest und wir uns von deinem Wort verändern lassen sollen und wollen. Vielen Dank, Herr Jesus. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch alle herzlich willkommen heißen und mich zugleich auch bedanken, dass ich wieder die Möglichkeit habe, auch heute hier unter euch sein zu dürfen in Riedlingen. Und ja, ich bin auch, als ich angekommen bin, zugleich auch herzlich begrüßt worden. Ist auch keine Selbstverständlichkeit, aber man fühlt sich gleich auch wirklich willkommen geheißen und man fühlt sich hier zu Hause. Und dafür danke ich euch von Herzen. Ja, wir haben in der Einleitung aus Matthäus Kapitel 15 gelesen und gehört. Und ich will uns nun noch den Parallelbericht aus dem Markus-Evangelium lesen. Nehmen wir einfach die Zeit, auch wenn es dann vielleicht doppelt gemoppelt ist, aber es ist immer gut, auch nochmal vielleicht einen Parallelbericht heranzuziehen, und das möchte ich an dieser Stelle tun. Und das finden wir in Kapitel 7, also aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, da lesen wir die Verse 24 bis 30. Und er, also spricht der Herr Jesus, er brach auf und von dort und er begab sich in die Gegend von Tyrus und Zidon. Das ist im heutigen Libanon gelegen, also im Norden von Israel. Das war damals eine Provinz mit Namen Phönizien. Also, dort in diese Gegend ging der Herr Jesus hin und er trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr, und konnte doch nicht verborgen bleiben, denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syro-Phönizien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, da fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Also in dieser Begebenheit, da hören wir etwas von einer nicht-jüdischen Frau. Ne? Sie war ja eine Ausländerin, keine Israelitin, keine Jüdin, die jetzt mit einer Bitte an den Herrn Jesus herantritt, und zwar mit dieser Bitte, wie es hier in Vers 26 geschrieben steht, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. So, und mit unserer Vorstellung über einen gnädigen, barmherzigen und liebevollen Gott würden wir doch jetzt erwarten, dass der Herr Jesus ja wie selbstverständlich dieser Bitte, dieser Frau und dieser Mutter, ne, wir haben ja Muttertag heute, ja, deswegen auch das Thema, dieser Bitte doch unverzüglich nachkommt. Ich denke, das wäre die Erwartung, ja. Aber nein, genau das tat der Herr Jesus ja eben nicht. Und gemäß dem Parallelbericht aus dem Matthäusevangelium ließ der Herr Jesus diese Frau zunächst einmal, ja man kann fast sagen, links im Regen stehen. Völlig unbeachtet, als wäre sie Luft für ihn. Da heißt es nämlich, wir hatten es gelesen im Matthäusevangelium, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und diese völlig unerwartete Reaktion des Herrn Jesus, ja, die versetzt uns doch nicht nur in Erstaunen, sondern schon fast in eine Schockstarre. Ja, dieser Jesus, der doch während seiner Zeit hier auf Erden Wunder über Wunder vollbracht hatte und an anderen Stellen die Leute ja sogar aufforderte, zu ihm zu kommen, ja? So zum Beispiel mit den Worten, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Das war ja eine Aufforderung. Und diese Frau, sie war nun wahrlich mühselig und beladen. Und dann weist er diese Frau und diese Mutter so grob, kaltherzig und lieblos zurück. Der Jesus scheint sie gar nicht zu beachten. Ihr Anliegen scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Und dabei ging es ja noch nicht einmal um eine selbstsüchtige Bitte. Nein, die Frau bittet ja nun nicht, dass der Herr ihre Nase begradigt, ne? Fett absaugt oder die Falten glättet oder sonst was. Nichts dergleichen. Sondern sie steht für ihre Tochter ein und das mit einem äußerst ernsten Anliegen. Denn von einem Dämon besessen zu sein, ist ja nun mal wahrlich kein Zuckerschlecken. Und da ist es auch ein ganz normales Verlangen einer liebenden und treuherzigen Mutter, dass ihrer Tochter geholfen wird. Und garantiert hatte sie im Vorfeld von diesem Jesus und seinen Wundertaten ja auch gehört. Deswegen ist sie ja auch gekommen. Und so heißt es ja zum Beispiel auch in Kapitel 4 aus dem Matthäusevangelium, ich will uns das lesen, Da ist es in Matthäus Kapitel 4 in den Versen 23 und 24 und Jesus durchzog ganz Galiläa, also den Norden Israels, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Also über die Grenzen Israels hinaus, genau eben auch in diese Gegend, wo diese Frau herkam, aus Syrophönizien. Ja? Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Auch dieser Frau blieb das nicht verborgen. Und als sie nun erfahren hatte, dass der Herr Jesus sogar in ihrer Gegend war, ne, gar nicht so weit weg, da machte sie sich sofort auf den Weg. Und wer weiß, wie lange sie jetzt auf diese Begegnung bereits gehofft und gewartet hatte. Ja, vielleicht hatte sie sogar dafür gebetet. Und dann endlich eine Gebetserhörung. Dann endlich ist es soweit. Sie begegnet diesen Mann aus Nazareth, von dem sie schon so viel gehört hatte und in dem sie jetzt alle ihre Hoffnung, ja ihre letzte Hoffnung gesetzt hatte. Und dann würdigt dieser Mann ihr keines Blickes und straft sie mit Nichtbeachtung. Das tut weh. Aber ganz offensichtlich war diese Frau ja noch recht aufdringlich. Sie gab nämlich gar keine Ruhe, so dass die Jünger des Herrn ihm ja sogar rieten, ne, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach, sie nervt uns. Fertige sie ab, mit anderen Worten, schick sie entweder weg oder erfülle ihren Wunsch, damit sie endlich Ruhe gibt. Das war so ein typisches Verhalten der Jünger, ne? Denken wir da auch an die Begebenheit, als man ja auch die Kinder zu dem Herrn Jesus brachte und die Jünger ja auch ganz unwirsch für Ruhe sorgen wollten. Und was hatte der Herr Jesus bei den Kindern gesagt? Lass sie. Lass die Kinder zu mir kommen. Ja, genau, lass sie doch. Lass die Kinder zu mir kommen. Aber seine Antwort hier lautet ganz anders. Und ist schon fast der Gipfel der Unverschämtheit. Matthäus 15, die Verse 23 und 24. Matthäus 15, Vers 23, Vers 24. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Er beachtet sie gar nicht. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach, sie gibt einfach keine Ruhe. Er beantwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, glaub ich's denn? Habe ich hier richtig gehört? Er weist die Frau jetzt nicht ab, weil sie womöglich eine Hure ist, weil sie Götzen verehrt, weil sie als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Ja? Oder sonst irgendetwas in diese Richtung. Nein. Nur weil sie keine Israelitin ist. Das ist der Grund. Also das ist doch Rassismus pur. Ein Fall für unseren Antidiskriminierungsgleichstellungsbeauftragten diversen Geschlechts. Und damit könnte diese Episode ja dann auch enden, ne? Nachdem der Herr Jesus ihr klar zu verstehen gegeben hat, dass er nichts für Ausländer übrig hat. Da zog diese Frau enttäuscht von dannen und fertig, auf zur nächsten Geschichte. Ja, aber halt, ist denn der Sohn Gottes ein Rassist? Beurteilt er den Menschen etwa nach seiner Herkunft, Religion und Geschlecht? Nein, bei aller Liebe. Aber dieses schroffe und unbarmherzige Verhalten des verheißenen Messias, ja, das will doch gar nicht so in das Bild passen, gar nicht so in das Bild passen des verheißenen Erlösers, der doch gekommen ist, um die Menschen mit Gott zu versöhnen und der doch die Liebe Gottes in Person ist. Hier stimmt doch was nicht. Da müssen wir uns schon mal fragen, ja, was könnte denn den Herrn Jesus zu dieser für uns völlig unverständlichen Reaktion veranlasst haben? Schlechte Laune? Ich meine, der Herr Jesus war in seiner Menschwerdung, ne? Schließlich Mensch, ne? Schlechte Laune? Hatte ihn einer seiner Jünger, womöglich der Thomas, ne? Noch vorher mächtig genervt? Waren im Fisch zu viele Gräten? Oder brauchte er einfach mal seine Ruhe? War er ausgebrannt und müde? Nein, weder das eine noch das andere. Ja, zum einen müssen wir sehen, dass es hier gar nicht unbedingt um gerettet oder verloren sein geht. Ne? Die Ablehnung des Herrn Jesus besagt ja nicht, du und deine Tochter, ihr seid auf immer und ewig verloren und ihr habt keine Chance, das Angesicht Gottes zu sehen, allein schon, weil ihr Phönizier seid. Das wäre dann so eine Art Vorherbestimmung. Aber das hat der Jesus ja gar nicht gesagt. Manchmal müssen wir auch beachten, was der Jesus nicht gesagt hat, ne? Und manchmal müssen wir auch das lesen, was nicht geschrieben steht. Der Jesus hat zum Beispiel auch nicht gesagt, dass er grundsätzlich unwillig ist, der Bitte dieser Frau nachzukommen, sondern was hat er gesagt? Hier in unserem Text, Markus Kapitel 7, Vers 27, was hat er gesagt? Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Lass zuvor. Ja, das heißt doch so viel wie, die Zeit ist noch nicht reif. Für dich ist die Zeit noch nicht gekommen. Später sehen wir dann mal weiter. Und gemäß dem Parallelbericht aus dem Matthäus-Evangelium hatte der Herr Jesus seinen Jüngern ja auch gesagt, ne? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und das ist für mein Dafürhalten jetzt auch die hauptsächliche Erklärung für diese wahrlich harte Rede des Herrn Jesus. Und es ist zugleich eine Lehrstunde für seine Jünger. Ja, warum? Nun, ich denke, in allem, was der Jesus tat, in allem, was er sagte und in allem, wie er handelte, jetzt nebst der heilsgeschichtlichen Bedeutung natürlich, es zugleich ja eine Unterweisung für seine Jünger war. Seine Jünger waren ja nicht nur seine Nachfolger oder seine Diener, sondern zugleich auch seine Schüler. Und bei dieser Begegnung hier, da verdeutlicht der Herr Jesus seinen Jüngern ein grundsätzliches Prinzip, das da lautet, das Evangelium zuerst den Juden und dann den Nationen. Matthäus Kapitel 1, Vers 21, als der Engel damals, ne, dem verdutzten Josef, die Schwangerschaft seiner Verlobten Maria ankündigte, da tut er dies mit den Worten, Matthäus Kapitel 1, Vers 21. Matthäus 1, Vers 21, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Sein Volk, von den Heiden ist ja gar nicht die Rede. Der Jesus ist in erster Linie in seiner Menschwerdung mit dem Auftrag gekommen, die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu dem Gott ihrer Väter zurückzuführen und nicht, um sich als Wanderprediger bis nach Indien durchzuschlagen. Das sollten dann später andere tun. Obwohl klar war, und zwar vor Anbeginn der Welt, dass das Heil auch zu den Heiden kommen wird. So heißt es zum Beispiel ja auch im Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 49 in Vers 6. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen anderen. Jesaja Kapitel 49, Vers 6. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist ja genau das, was ja dann auch Simeon, ne? bei der Darbringung des Herrn Jesus im Tempel dann ja auch bezeugte. Und an anderer Stelle heißt es noch, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Und das ist genau das, was sich in unserer Geschichte hier abspielt. Und die Heiden, und diese Frau war eine Heidin mit ihrer Tochter, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Die Miteinbeziehung der Heiden in den Erlösungsplan war von Anbeginn der Welt von Gott beschlossen. Und bereits in jener Zeit, als der Herr Jesus auf Erden wirkte, da wurden vereinzelt ja auch Samariter wie auch Heiden der Gnade Gottes teilhaftig. Und dennoch hat bei Gott alles seinen Plan, alles seine Ordnung und vor allem auch alles seine Zeit. Auch der erste Missionsbefehl, den der Herr Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gab, beinhaltet ja diese Wahrheit. Ne? Lese ich jetzt nicht, aber Matthäus Kapitel 10. Wie lautete der erste Missionsbefehl? Wie schickte der Herr Jesus seine Jünger hinaus? Geht nicht zu den Samaritern. Geht nicht zu den Heiden, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und erst später, nachdem der Jesus in dem Sinne seinen Auftrag hier auf Erden erfüllt hatte, erst später dann im zweiten Missionsbefehl, den der Herr Jesus dann nach seiner Auferstehung und unmittelbar vor seiner Himmelfahrt den Jüngern mit auf den Weg gab, da werden dann die Heiden mit einbezogen, wenn es dann lautet, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, ohne jede Einschränkung. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Und zwar so, wie Gott es will und nicht, wie wir es gerne hätten. Und genau dieses Prinzip hat der Jesus seinen Jüngern ja stets vor Augen geführt. Und damit zurück hier auch zu unserem Text. Mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, sagt der Herr Jesus dieser Frau ganz unverblümt, du bist zu früh. Deine Zeit, die ist noch gar nicht gekommen. Ich bin zuerst für Israel da. Das sind meine Kinder, die zuerst gesättigt werden müssen. Und danach schauen wir nach den Hunden, sprich nach den Heiden. Tja, und wie hätten Sie reagiert? Also, ich anstelle dieser Frau, ich hätte nach dieser lieblosen Abfuhr sicherlich resigniert und enttäuscht den Rückzug angetreten. Klar und deutlich waren die Worte des Herrn Jesus. Und diese Worte hätten mich derart verletzt, dass ich mich dem Christentum abgewendet hätte. Vielleicht hätte ich Gott sogar angeklagt. Warum, Gott, lässt du dieses Leid zu? Warum bist du so unbarmherzig, so ungerecht und so lieblos? Nein, mit einem solchen Gott will ich nichts zu tun haben. Aber wie anders reagiert ja diese Frau? So leicht lässt die sich nicht entmutigen. Beharrlich, eine beharrliche Mutter, ne? Beharrlich steht sie für ihre Tochter ein und lässt nicht locker. Diese Frau ist dahingehend ein Beispiel für eine beharrliche Beterin, die zudem glaubt, ja sogar felsenfest davon überzeugt ist, dass der Herr Jesus ihr helfen kann, wenn er denn nur will. Und betrachten wir noch einmal das Verhalten und das Auftreten dieser heidnischen Frau. Sie hatte den Herrn Jesus ganz bewusst aufgesucht. Das war keine zufällige Begegnung am Kirchentag, nein, sondern die Frau, sie ging ganz gezielt in das Haus, in welchem sich der Herr Jesus aufgehalten hatte. Dann fällt sie diesen Mann auch noch zu Füßen und offenbart ja damit auch ihre Erniedrigung, ihre Demut und ihre Anbetung. Und Matthäus berichtet, wie sie den Herrn Jesus auch noch ganz konkret anspricht. Das heißt, sie wusste, mit wem sie es hier zu tun hatte. Ich will es lesen, Matthäus 15, Vers 22. Kapitel 15 aus Matthäus, Vers 22. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Sie bittet um Erbarmen. Das heißt, sie weiß, dass sie gar keinen Anspruch darauf hat, dass ihr der Herr Jesus hilft, sondern sie ist angewiesen auf das Erbarmen, angewiesen auf die Güte, auf die Liebe und auf die Gnade. Und genau dem unterstellt sie sich samt ihrer Tochter. Es ist eine Bitte um Gnade in der Gewissheit, ich habe überhaupt gar nichts verdient. Gott ist gar nicht verpflichtet, mir zu helfen. Der Herr Jesus, er muss meinem Wunsch nicht nachkommen. Aber er kann es. Und wenn ich sagte, dass diese Frau sehr wohl weiß, wer dieser Mann ist, dann wendet sie sich ja hier nicht an einen zeitgemäßen Wunderheiler, ne, der vielleicht alle 5 Jahre mal auftritt. Nein, sondern sie spricht den Herrn Jesus als Herr und als Sohn Davids an. Und das, obwohl sie ja selber gar keine Jüdin ist. Und der Titel Sohn Davids, das war eine rein jüdische Angelegenheit. Der Titel Sohn Davids war eine jüdische Messiasbezeichnung. Aber sie macht sich dem eins. Sie unterstellt sich ganz bewusst dem jüdischen Messias und demonstriert damit ihren Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, sie glaubt eben nicht an irgendeinen Gott, sondern an den einzig wahren Schöpfergott. Und in diesem ihrem Glauben wendet sie sich auch nicht an irgendwen und irgendwas, sondern ganz gezielt an Jesus Christus, dem Sohn Davids. Ja, sie glaubt, dass sie sich nur in diesen Jesus Gott nahen kann. Sie glaubt ganz fest daran, dass ihr nur der Sohn Davids helfen kann und keiner dieser kanaanitischen, griechischen und römischen Gottheiten und schon gar nicht irgendeiner dieser selbsternannten Wunderheiler. Nein, nur Jesus allein. Und das glaubt sie als Heide. Und das wiederum bedeutet, dass sie geglaubt hat, dass der Gott der Juden auch den Heiden Heil und Segen bringen wird. Das Heil kommt aus den Juden. Und genau das hat diese Frau geglaubt und auch akzeptiert. Und dahingehend lässt die Frau eben auch nicht locker. Hier nochmals Markus Kapitel 7. Vers 27, Vers 28, aber Jesus sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Also einerseits ist die Frau nicht auf den Mund gefallen, ne? Auch noch schlagfertig. Aber vor allem offenbart diese Frau und Mutter einen unerschütterlichen Glauben. Denn hätte sie jetzt nur an einen wundersamen Wanderprediger oder einen wandernden Wunderheiler geglaubt, ja, dann wäre sie bestimmt ganz enttäuscht von dannen gezogen und hätte sich halt auf den nächsten Wanderprediger gestürzt. Diese Frau hier aber, sie glaubt nicht nur an ein Wunder. Sie weiß, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist und ihr und ihrer Tochter helfen kann, wenn er denn nur will. Sie glaubt eben nicht nur mit dem Kopf und mit dem Verstand, sondern von ganzem Herzen. Ja, der Kopf, der hätte vielleicht enttäuscht und wütend gesagt: Mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Aber ihr Herz ermutigt sie, im Glauben weiter beharrlich zu bitten. Sie vertraut darauf, dass auch ihre Stunde kommen wird. Ja, sie glaubt auch weiterhin an die Gnade Gottes. Und sie gibt sich mit der Antwort des Herrn Jesus auch nicht zufrieden. Aber nicht dahingehend, dass sie ihm jetzt widerspricht oder gar kritisiert, dass sie rebelliert und einen Tobsuchtsanfall bekommt. Oh nein, sie stellt das Wort des Herrn in keinen Moment in Frage. Im Gegenteil, sie gibt ihm ja sogar recht. Ja, Herr. Sie sagt nicht nein, das stimmt aber nicht. Sie sagt ja, Herr. Mit anderen Worten, du hast recht. Du hast recht, Herr. Und das finde ich auch so faszinierend. Ja, sie ist auf der einen Seite ja so beharrlich, erscheint ja irgendwie sogar aufdringlich und frech und ist andererseits doch auch so demütig und unterwürfig. Wie sie spricht, vielleicht mit Tränen in den Augen. Ja, Herr. Ja, Herr, du hast recht. Sie spricht ihn abermals mit Herr an. Ja, sie weiß, mit wem sie es hier zu tun hat. Und dann bestätigt sie ja sogar die vorhergehenden Worte des Herrn Jesus, obwohl er ihren Erwartungen bis dahin nicht ansatzweise entsprochen hatte. Und vielleicht geht es manch einem von uns ja auch ähnlich. Auch wir sind von Jesus enttäuscht, weil er unseren Erwartungen nicht entspricht, weil er dein Gebet nicht erhört. Du fühlst dich nicht verstanden und nicht beachtet. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Empfinden wir das vielleicht manchmal auch so? Aber vertraue darauf, dass auch deine Stunde kommen wird. Glaube auch weiterhin unerschütterlich an die Gnade Gottes in seinem Sohn, Jesus Christus. Ja, sei beharrlich, beharrlich im Gebet und lass dich nicht entmutigen. Glaube, nicht nur mit Kopf und Verstand, sondern glaube von ganzem Herzen, so wie diese Frau hier aus Syrophönizien. So scheint es für sie auch völlig in Ordnung zu sein, dass der Herr Jesus zuerst zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt ist. Das stellt sie gar nicht in Frage. Auch hier rebelliert sie nicht. Sie ist auch nicht neidisch. Neidisch auf Israel. Sie beklagt sich deswegen nicht. Sie wird deswegen nicht irre am Herrn, sie beschimpft ihn nicht als Rassist, sie verlangt auch keine Quote oder was auch immer. Nein, sie unterstellt sich ganz und gar dem Willen Gottes und bittet wie ein Hund lediglich um einen kleinen, gnädigen Rest. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Gewaltig. Ich finde das gewaltig. Sie stellt sich hiermit symbolisch auf eine Stufe mit einem Hund. Wie der Hauptmann aus Kapernaum, der ja auch sprach, ich bin es nicht wert, dass du eingehst unter meinem Dach. Das, liebe Geschwister, das ist Demut. Diese Frau hier aus Phönizien, sie verlangt nicht, gleich behandelt zu werden. Sie schreit nicht nach Gleichberechtigung und sie verlangt noch nicht einmal an sich an den Tisch setzen zu dürfen. Nein, sie gibt sich mit ihrer Stellung zufrieden und weiß doch, hier habe ich es mit einem Gott zu tun, der mein Herz kennt und der mein Schreien vernimmt. Diese Frau ist für mich schlichtweg ein Glaubensheld. Sie offenbart auch mit ihrer Antwort eine große Weisheit, einen unerschütterlichen Glauben, eine demütige Beharrlichkeit und sie unterstreicht auch ihre Mutterliebe. Denn vergessen wir es nicht, es ging nicht um ihre krumme Nase. Es ging nicht um sie selbst, sondern um ihre Tochter. Und dafür war ja kein Weg zu weit. Sie nahm auch in Kauf, von den Jüngern des Herrn womöglich beschimpft und beleidigt zu werden. Und wie peinlich wäre doch alles gewesen, wenn sie ohne Ergebnis in ihr Dorf zurückgekehrt wäre. Ihre Tochter, sie war eine als von einem Dämon besessenen Ausgestoßene.
Sie selber wird höchstwahrscheinlich eine Witwe gewesen sein und das ganze Dorf hätte sich köstlich amüsiert über diese seltsame Frau mit ihrer verrückten Tochter, die da diesem komischen Juden aus Nazareth hinterherlaufen. Aber das alles war ihr völlig egal. Ja, diese Frau, sie ist fest entschlossen, dem Heiland zu begegnen. Mögen die anderen doch denken, was sie wollen. Und was dieser Glaube, diese Beharrlichkeit und diese Demut bewirken, das zeigen uns ja dann die folgenden Verse. Hier nochmals aus dem Parallelbericht Matthäus, Kapitel 15, Vers 27. Kapitel 15, Vers 27, sie aber sprach, ja Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Zum einen hatte diese Frau auch noch einen prophetischen Weitblick, denn das ist ja eigentlich noch ganz interessant, dass ja in ihrem Glauben spiegelt sich letztendlich ja das wider, was im Römerbrief Kapitel 11 in Bezug auf die wilden Zweige zugesagt wird, die in den Ölbaum eingefropft werden. Die Frau hat das bereits geglaubt. Sie hat geglaubt, dass auch die Heiden an den Segnungen Israels teilhaben werden. Und der Herr Jesus, er sagt dann, daraufhin sagt der Herr Jesus zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Ist doch herrlich, oder? Und wie viele Menschen hatten den Herrn Jesus ja auch schon zuvor aufgesucht, einfach um geheilt zu werden oder auch aus Sensationsgier. Diese Frau hier aber, sie kommt im Glauben. Und der Herr Jesus, er hat ihren Glauben gesehen, so wie es eben auch bei der Begegnung mit dem Hauptmann von Kapernaum der Fall war, ebenfalls ja auch ein Heide. Und als der Herr Jesus dann sprach, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Auch wieder eine Lehrstunde für seine Jünger. Sowohl die Begegnung mit dem Hauptmann als auch diese Begegnung hier mit dieser Frau sollten seinen Jüngern zugleich die Augen öffnen für die bevorstehende Ablehnung Israels und die Gnade an die Heiden und Nationen. Und dann heißt es schließlich weiter in unserem Text, Markus Kapitel 7, Vers 29, Vers 30, und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen. Wir könnten auch sagen, ja, um deines Glaubens wegen, um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Das, liebe Geschwister, das ist die Macht des Glaubens. Das ist die Frucht des Vertrauens und das ist das Ergebnis der Gnade. Der Herr Jesus, er erwidert ihren Glauben mit den Worten, geh hin. Ja, die Tochter war ja gar nicht dabei, ja. Geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und auch dieses Wort hinterfragt diese Frau gar nicht. Das hätte ja auch ein Trick sein können, um die Frau endlich loszuwerden, so wie es die Jünger ja ein Stück weit vorgeschlagen hatten. Aber nein, sie hinterfragt das Wort nicht. Sie geht hin, wie ihr gesagt wurde. Sie braucht jetzt auch keine Bestätigung, eine eidesstattliche Erklärung, ja, oder eine Rückversicherung oder was auch immer, dass dem auch wirklich so ist. Nein, sie glaubt. Und sie geht. Sie ist gehorsam und sie ist gewiss. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Frau jetzt auf ihren Heimweg, ich weiß nicht, wie lange sie unterwegs war, aber nicht eine Sekunde daran gezweifelt hat, dass ihre Tochter tatsächlich geheilt ist. Bereits jetzt, obwohl sie noch gar nichts gesehen hat. Sie hatte noch kein Ergebnis vor Augen. Aber bereits jetzt wusste sie, allein schon mit den Worten, mit den Worten des Herrn Jesus, mit den Worten des Sohnes Gottes, dem Sohn Davids, wusste sie, dass sie zu Hause auf eine geheilte Tochter treffen würde. Sie glaubt, ohne zu sehen. Sie glaubt auf das Wort hin, um dann schließlich zum Schauen zu gelangen. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Nun, das Wort Happy End mag ich eigentlich gar nicht so sehr, aber diese Begebenheit hier, die findet wahrlich ein glückliches Ende. Und das alles Entscheidende, damit diese Begegnung hier zu einem glücklichen Ende kommt, das sind die Gnade und der Glaube. Die Gnade ist uns geschenkt, liebe Geschwister, von Gott aus. Die freiwillige Liebesgabe in seinem Sohn Jesus Christus. Und der Glaube, das ist unsere Seite. Und dahingehend sollte uns diese Frau ein großes Vorbild sein. Sie ist beharrlich. Nicht oberflächlich. Sie ist beharrlich in ihrem Glauben. Sie ist demütig in ihrem Glauben. Sie lässt sich nicht entmutigen in ihrem Glauben. Und sie ist gewiss in ihrem Glauben. Diese Frau, sie bewies wahrlich einen unerschütterlichen und großen Glauben entgegen aller negativen Vorzeichen. Und in diesem ihren großen Glauben erlebte sie ein ebenso großes Wunder. Wie heißt es so schön im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5? Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Lasst uns das mitnehmen, als Ermutigung auch für unser Leben und auch für unsere Lebensumstände, dass wir uns im Glauben unerschütterlich und beharrlich an den Herrn Jesus wenden und uns durch nichts und niemanden davon abbringen lassen. Und denken wir bei alledem auch an die Demut dieser Frau, die sich mit dem Brosamen unter dem Tisch zufrieden gab und doch wusste, der Herr ist mir gnädig. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus wollen wir dir einfach von Herzen Dank sagen. Dank sagen für deine Gnade, die du ja auch einen jeden von uns in deinem Sohn Jesus Christus erwiesen und bewiesen hast. Ja, wir wollen heute an dieser Stelle bezeugen, dass wir an dein Wort glauben, so wie es diese Frau aus Syrophönizien getan hat. Und wir vertrauen auch darauf, dass du mit uns, mit deiner Gemeinde und mit einem jeden Einzelnen von uns zum Ziel kommen wirst. Ja, als deine Kinder sind wir uns unserer Erlösung gewiss, so wie auch diese Frau aus Phönizien gewiss sein durfte, dass du ihre Bitte erhört hast aufgrund ihres Glaubens. Und so geben wir dir in allem die Ehre und danken dir für die heutige Gemeinschaft untereinander und mit dir im Rahmen dieses Gottesdienstes. Gepriesen sei dein Name. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Liebe Geschwister, wir erheben uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.